Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Mein Name ist Thorsten Japsen. Schönen guten Tag und herzlich willkommen. Am 30. Juli ist ein Dokumentarfilm in die deutschen Kinos gekommen, der sich mit dem Buddhismus und dem Weg zur Glückseligkeit beschäftigt. Dafür hat sich der Filmemacher Jesko Puhlui auf eine Weltreise gemacht.
Während ich verschiedene Buddha-Statuen aus aller Welt betrachte, frage ich mich, woher kommt sein innerer Friede? Seine Gelassenheit lässt alles so einfach erscheinen. Was ist sein Geheimnis?
Ich spreche mit dem Regisseur Jesko Puhlui darüber, welche Geheimnisse er beim Dreh zu seinem Film Weltreise mit Buddha gelüftet hat. Außerdem stellen wir Ihnen die Künstlerin Mika Sperling vor, die sich in ihren Werken mit ihren mennonitischen und buddhistischen familiären Hintergründen beschäftigt. Wir fragen uns, ob Kinder mit Computerspielen Ethik lernen können, und zeigen Ihnen, dass es an der Universität Yale ein Institut gibt, das auf einzigartige Weise Religion und Musik miteinander verbindet. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich war ehrlich gesagt in diesen Corona-Zeiten noch nicht wieder im Kino, auch wenn ich es ganz schön vermisse. Aber vielleicht geht's ja so langsam wieder und auf jeden Fall ist am vergangenen Donnerstag ein Dokumentarfilm in den deutschen Kinos gestartet, der ein wenig zum Träumen anregt. Weltreise mit Buddha auf der Suche nach Glückseligkeit heißt er und dafür ist der Macher Jesko Puhlui nach Asien und Afrika gereist und hat tolle Bilder mitgebracht. So stellt er sich selbst am Anfang des Films vor.
Das bin ich, Jesko aus Deutschland. Ich bin 30 Jahre alt und versuche immer noch, als Filmemacher Fuß zu fassen. Ich bin nicht erleuchtet. Ich ärgere mich schon, wenn ich den Bus verpasse oder wenn die Pizza kalt geliefert wird. Und ich bin nicht religiös. Aber vielleicht sollte ich das sein.
So beginnt der Dokumentarfilm Weltreise mit Buddha auf der Suche nach Glückseligkeit von Jesko Puhlui, der uns jetzt zugeschaltet ist und den ich herzlich begrüße. Guten Tag, Herr Puhlui.
Ja, guten Tag. Schön, dass ich hier bin.
Herr Puhlui, ärgern Sie sich immer noch darüber, wenn Sie den Bus verpassen oder die Pizza kalt geliefert wird?
Das passiert durchaus noch, aber jetzt kann ich mich dann schnell besinnen und mich daran erinnern, was für wahnsinnig interessante Persönlichkeiten ich getroffen habe im buddhistischen Umfeld. Und wie besonnen diese Mönche sind, und das ist eine schöne Referenz, da passiert es mir also immer häufiger, dass ich mich dann zusammenreißen kann und mir denke, ach, das mache ich jetzt auch, ich nehme die Dinge einfach so sind und wenn die Pizza kalt ist, na, dann muss ich sie halt aufwärmen.
Wie kam sie auf die Idee für den Film? Entstand sie aus solchen Ärger über Alltagsmissgeschicke oder aus Frust, so leicht frustriert zu sein?
Es hat eher was mit der Faszination der Meditation zu tun. Und dieser Frage, inwiefern bringt die Meditation das Glück? Denn die Buddhisten sehen in der Praxis der Meditation wirklich den Weg zum Glück oder auch zur Erleuchtung, auch wenn eigentlich dieser Begriff der Erleuchtung, der wird auch nicht so gerne verwendet. Denn das ist dann doch ein utopischer Zustand. Aber jedenfalls hat es damit begonnen, dass ich ein intensives Meditationsretreat besucht habe, 10 Tage Schweigesmeditation. Also man durfte wirklich nichts sprechen, nicht kommunizieren mit den anderen Teilnehmern, wurde angeleitet in verschiedenen Meditationstechniken und das war eine faszinierende Erfahrung. Und dann wollte ich einfach wissen, okay, was steckt eigentlich jetzt noch genau dahinter, auch hinter dieser Tradition und der Religion, dem Buddhismus, der eben die Meditation berühmt gemacht hat. Und als Filmemacher bin ich ständig auf der Suche nach interessanten Themen und da habe ich eben dann im Buddhismus etwas gefunden, wo ich gemerkt habe, ja, hier ist Potenzial. Da gibt es zwar natürlich auch schon einige Filme, aber ich kann hier meinen eigenen Ansatz finden und habe mich dann dafür entschieden, eine Weltreise zu machen, um interessante buddhistische Persönlichkeiten zu finden. Und mir ging es aber vor allem auch darum, die Kontraste ausfindig zu machen, dass eben Buddhismus nicht nur das ruhige Meditieren im eigenen Zimmer ist oder im Kloster, sondern da gibt es noch so viele verschiedene andere Möglichkeiten, im Buddhismus zu leben. Und das zeige ich in meinem Film.
Und haben Sie sich bewusst dafür entschieden, dass Sie nicht als Experte, sondern ich würde sagen als neugieriger Reisender unterwegs sind für Ihren Film? So wirkt das für mich jedenfalls auch ein bisschen beim Schauen.
Um ein Experte sein zu können, da hätte ich natürlich erst mal ein paar Jahre lang mich damit beschäftigen müssen. So lange wollte ich nicht warten. Ich wollte gleich losziehen und den Zuschauer mitnehmen in diesen Prozess des dem Buddhismus kennenlernens, wenn er sich wirklich auch in mich reinversetzen kann, genauso unvoreingenommen und auch naiv dann in so einem Kloster anzukommen. Denn ja, ich bereise dort viele Klöster und bilde mir ein, ah ja, wenn ich da einfach mal an der Tür klopfe mit der Kamera, dann hören die mir schon zu und lassen sich interviewen und erzählen mir, wie das Mönchsein ist. Und das hat dann aber in manchen Beispielen aber auch überraschend gut funktioniert, dass ich wirklich mit offenen Armen empfangen wurde. Mir wurden Übersetzer zur Seite gestellt und viele Mönche haben mir sehr gerne meine Fragen beantwortet. Und so bin ich dann am Ende des Filmes immer noch kein Experte, aber habe doch einiges an Informationen und Eindrücken mitgenommen und der Zuschauer dann eben auch.
Für den Film sind Sie dahin gegangen, wo buddhistische Mönche leben, nach Asien und Afrika. Sie zeigen auf Ihren Stationen wie etwa Thailand, Tokio, Nepal, China und Botswana, wie Mönche dort leben. Sie haben mit ihnen über Buddhismus gesprochen. Hatten Sie das Gefühl, dass allen Menschen, mit denen Sie gesprochen haben, irgendwas gemeinsam haben?
Also auf jeden Fall, das hat mich wirklich berührt und fasziniert, haben Sie Ihr Glück und Ihre Berufung im Buddhismus gefunden. Also vor allem die Mönche, aber auch viele Buddhisten generell. Für die ist einfach der Buddhismus etwas, das ihnen Halt gibt. Und das zeigt sich generell in einer Zufriedenheit mit dem Leben und vor allem aber auch mit einer Freundlichkeit, Gastfreundlichkeit. Ich bin ja alleine gereist und das hat aber wunderbar funktioniert, weil ich sofort diese Gastfreundlichkeit und Freundlichkeit dann erleben durfte von den Buddhisten. Sonst würde es diesen Film in dieser Form auch nicht geben, denn ich hatte sehr wenige Mittel, ich hatte keine Filmförderung und bin darauf angewiesen gewesen, dass Menschen sich einfach an meine Seite stellen und sagen, ich unterstütze dich. Und ich habe auch dabei gemerkt, wie gern sie das getan haben. Und das gehört dann auch zum Buddhismus dazu, auch seine Zufriedenheit darin zu finden, anderen zu helfen.
Haben Sie sich eigentlich wirklich treiben lassen oder haben Sie vorher schon viel recherchiert oder wie lief das genau ab? Haben Sie auch während der Reise bestimmte Dinge tatsächlich erst entschieden?
Ja, der Großteil wurde erst während der Reise entschieden. Dieser Road-Movie-Reisefilm-Charakter des Films ist wirklich auch so passiert, also dass ich dann mich durch Empfehlungen vor Ort mich zu der nächsten Persönlichkeit begeben habe. Also das war wirklich wenig vorherige Planung. Die Ideen, wohin könnte es gehen, die kamen alle erst, als die Reise schon losgegangen war. Also vor Reisebeginn wusste ich nur, ich fange in Thailand an. Das ist das klassische Land des Buddhismus aktuell. Ich wusste also, da will ich beginnen. Und mehr wusste ich da noch nicht und ich wusste auch noch nicht einmal, in welchem Umfang ich das machen würde. Also ich habe damals noch nicht einmal gedacht, dass das ein Kinofilm oder die Länge eines Kinofilms mal haben wird, sondern ich dachte, ich mache erstmal einen Kurzdokumentarfilm in Thailand und probiere das erstmal aus, auch weil ich noch keinen Dokumentarfilm selber gedreht hatte. Und dieser Kurzfilm ist jetzt tatsächlich der Startpunkt des finalen Kinofilms dann geworden. Es hatte einen sehr episodischen Charakter durch diese Reise. Und ja, diese verschiedenen Stationen, die jetzt zusammengekommen sind, die sind viel über Empfehlungen entstanden. Also ein Beispiel, als ich in China im Kloster war, da habe ich dann mal so nebenbei erfahren, dass dieser chinesische Tempel einen Schwestertempel in Botswana hat. Das ist an der Grenze zu Südafrika. Und dann haben die gemeint, ja, wir haben da noch so einen kleinen Tempel mit 5 Mönchen von uns, den wir da mal hingeschickt. Und in dem Moment, wo ich das gehört habe, war mir klar, da muss ich hin. Da bin ich von alleine gar nicht drauf gekommen, aber erst als ich dann dort in China war, dann hatte ich sofort die Ansprechpartner und so ging es dann eben zum Beispiel nach Afrika auch.
Für mich war es zum Beispiel faszinierend zu sehen, wie der kanadische Mönch Julien, den Sie in Thailand getroffen haben, eigentlich die ganze Zeit lächelt, wenn Sie mit ihm gesprochen haben. War das auch wirklich so, auch wenn die Kamera nicht gelaufen ist?
Ja, das war tatsächlich so und das kann man durchaus auch ein bisschen als, ja, vielleicht als Kontroverse sehen. Oder man kann natürlich sich sagen, das kann gar nicht sein. Was hat er zu verstecken? Und das ist sicherlich eine spannende Frage. Und da gibt es auch eine interessante Antwort dann am Schluss des Filmes, der will ich jetzt nicht zu weit vorwegnehmen, aber wo er dann tatsächlich auch nicht mehr lacht, wo er einen sehr berührenden Moment hat, den er versucht zu vertuschen durch Lachen. Aber die Traurigkeit kommt dann in ihm hoch. Und das ist ein faszinierender Moment, wo man so sieht, er identifiziert sich so stark damit und hat das so zu seinem Selbstbild gemacht, dass er sich schwer tut, wenn dann andere Gefühle hochkommen, sie zuzulassen. Also das ist wirklich spannend. Und der Film hat jetzt nicht die Möglichkeiten, jetzt da noch tiefer reinzugehen. Dann hätte ich ihn jetzt noch ältere Jahre begleiten müssen, um wirklich dahinter zu blicken. Das hat ihn wirklich dazu gebracht, also er war jetzt Kanadier und hat Kanada verlassen und ist in Thailand Mönch geworden. Und wie kam es dazu? Und das sind natürlich wirklich spannende Fragen. So tief konnte ich dann nicht vordringen im Film. Das bleiben die Mönche auch gerne mysteriös.
Einen wichtigen Satz sagt die Äbtissin eines Klosters in Nepal: Alle haben Buddha in sich. Wie nehmen Sie diesen Satz inzwischen mit ein bisschen Abstand wahr? Hat er Sie irgendwie beeinflusst?
Ja, ich finde das einen tollen Satz. Und diese Figur des Buddha ist einfach ein schöner Referenzpunkt zum Menschsein oder darin ein zufriedener Mensch zu sein. Buddhismus macht es sich schon sehr einfach, indem er sagt, man muss einfach nur anderen kein Leid zufügen und einen reduzierten Lebensstil führen und einfach mit wenig zufrieden sein und anderen zu helfen. Das klingt natürlich erstmal etwas leicht gesagt, aber tatsächlich, diese Beispiele, die ich gerade gebracht habe, die kann man wirklich zusammenfassen alles, ja, das ist der Buddha in uns, der dann so handelt. Und ja, das ist natürlich schon in uns. Wir müssen uns nicht erst noch aneignen, wie wir freundlich sind, wie wir gelassen bleiben. Das können wir auch jetzt schon, nur natürlich jetzt nicht immer. Also klar, wir haben unsere Momente, wo wir genauso handeln, dass es uns dann wirklich gut damit geht, und dann wieder andere, wo wir es dann nachher bereuen und denken, wie ist damit wir durchgegangen, wie konnte das passieren? Aber diese Fähigkeit, jetzt schon so zu handeln, dass wir uns gut fühlen, die haben wir jetzt schon. Das ist der Buddha uns, der schon da ist. Und das finde ich ja diesen schönen Ansatz, dass man nicht das Gefühl haben muss, um der Mensch zu werden, der generell sich als zufrieden bezeichnen kann, muss eine jahrelange Reise absolvieren, so wie es jetzt der historische Buddha gemacht hat, sondern das Potenzial ist auf jeden Fall da. Und wenn ich mich mehr damit auseinandersetze und einfach bewusster damit umgehe, dann steht es mir auch häufiger zur Verfügung, mich mehr so zu verhalten, wie ich es möchte.
Und gelingt es Ihnen nach Ihrem Film eigentlich insgesamt besser, sich von Gefühlen wie Eifersucht, Wut und Hass frei zu machen?
Ja, also das ist immer noch sehr schwierig, weil ich auch in dem Film als Außenstehender so ein bisschen dadurch gereist bin. Ich bin ja kein praktizierender Buddhist geworden und natürlich nur durch das Beobachten allein kann man noch nicht so leicht mit solchen starken Emotionen besser umgehen. Also vor allem die Eifersucht ist natürlich eine unglaublich starke Emotion. Was mir dann wichtig ist, und das habe ich dann durchaus mitgenommen, ist einfach ein stärkeres Bewusstsein zu haben. Was passiert denn, wenn diese Gefühle ausgelöst werden? Denn häufig sind ja auch Gedankenketten dahinter. Ein Gefühl kommt, weil ich irgendwelche Fantasien habe, oh, was könnte passieren? Und dann gehen die Gedanken durch und dann kommt das Gefühl. Und das finde ich schön, das lernt man im Buddhismus, auch in der Meditation, dass man ein Bewusstsein entwickelt, dass man dann in solchen Momenten sich beobachten kann und merken kann, Moment mal, was passiert hier gerade? Ich verliere mich in Fantasien, irgendwas, was in der Zukunft vielleicht passieren könnte, aber was noch gar nicht passiert ist und jetzt bin ich schon wütend darauf. Wenn einem sowas bewusst ist, das kann dann sehr helfen, dann sich zu beruhigen in diesem Moment. Man kennt das zum Beispiel, es wird einem ein wichtiger Termin abgesagt, wo man sich darauf gefreut hat oder wo man sich vorbereitet hat. Und dann ist man wütend und enttäuscht, hat aber dadurch aber auch Freizeit gewonnen. Dann kriegt man einen Anruf und jemand anderes sagt, ey, hast du heute Abend Zeit? Oder ich habe eine tolle Veranstaltung. Und plötzlich hat sich sofort wieder das Blatt gewendet und denkt sich dann, ja toll, da habe ich mich ja ganz umsonst gerade geärgert, weil jetzt stehe ich ja echt wieder gut da. Also solche Momente, die kennen wir ja aus unserem Alltag. Und das ist einfach schön, das bietet der Buddhismus und die Meditation, größeres Bewusstsein zu entwickeln. Und das habe ich dann doch ein bisschen geschafft. Und da gelingt es mir dann manchmal auch, wenn dann die Gedanken wieder mit mir durchgehen, mich da etwas zu zügeln.
Ja, und vielleicht können die Kinozuschauer auch etwas von den Mönchen, mit denen Sie gesprochen haben, lernen. Herr Pulloy, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank auch Ihnen.
Der Filmemacher Jesko Pulloy, sein Film Weltreise mit Buddha und die Geschichten seiner Reise sind seit Donnerstag im Kino zu sehen. Nicht nur ins Kino, sondern auch ins Museum kann man inzwischen wieder gehen, zum Beispiel in die Hamburger Deichtorhallen. Dort sind derzeit unter anderem Fotos und Videos von Mika Sperling zu sehen, in denen sie ihre religiöse Herkunft und Gegenwart und die Bedeutung der Sprache für die Identitätsbildung verarbeitet. Sie stammt aus einer mennonitischen Familie, die aus Sibirien nach Deutschland eingewandert ist und hat einen Mann aus einer vietnamesischen buddhistischen Familie geheiratet. Andrea Richter stellt uns die Künstlerin und ihr Werk vor.
Der erste Blick fällt durch den schmalen Eingang ins Halbdunkel auf einen Wäscheständer mit Damenunterwäsche, lila und rosa. Der Wind bewegt sie leise hin und her. Eine sanfte Frauenstimme singt ein russisches Lied. Ein Baby schläft. Fotografien und Videomonitore leuchten im Halbdunkel. Die Werkreihe Mother Tongue, zu Deutsch Muttersprache, in den Hamburger Deichtorhallen zeigt die jüngsten Arbeiten der 30-jährigen Ausnahmekünstlerin Mika Sperling. Fotografien, Videos, Soundfiles und Artefakte, in denen sich die in Sibirien geborene Künstlerin, die in Deutschland aufgewachsen und mit einem Vietnamesen verheiratet ist, auf eine sehr persönliche Art und Weise mit ihrer Familie und ihrer Herkunft auseinandersetzt.
Ja, ich glaube, Menschen mögen persönliche Dinge, oder ich mag es auf jeden Fall. Einfach, dass jemand etwas öffnet, was mir sonst verborgen bleibt. Das mag ich selbst sehr gerne, mich da reinzudenken und zu fühlen. Und deswegen öffne ich da selbst gerne Türen. Je persönlicher, umso besser. Aber natürlich muss ich auch immer schauen, wie weit kann ich gehen? Auch die Personen, die ich porträtiere, also wie weit erlauben sie mir, sich zu öffnen? Aber das ist das Spannendste für mich, also diese Geschichten zu erzählen, zu denen ich einen persönlichen Zugang habe.
Mika Sperling, die aus einer Familie mit mennonitischen Wurzeln stammt, ist sehr jung mit fotografischen Arbeiten zu den Mennoniten bekannt geworden. Gerade einmal Anfang 20 macht sie sich mit der Kamera auf den Weg, um ihre ethnisch-religiösen Wurzeln zu erforschen. Fotografiert mennonitische Gemeinden in den Weiten Russlands, Kanadas und in Deutschland. Aus ihren Bildern, die mit Auszeichnungen überhäuft wurden, spricht eine große Ernsthaftigkeit. Die Menschen, die sie zeigt, wirken streng, bescheiden und demütig. Mennoniten, die es seit der Reformation gibt und die zu den Friedenskirchen zählen, versuchen mit wenigem auszukommen und gottgefällig zu leben. Innerhalb der auch Wiedertäufer genannten Freikirchen gibt es unzählige Abstufungen.
In den liberalen Gemeinden, mit denen ich mich beschäftigt habe, ist Hinterfragen schon okay. Und du darfst auch selbst die Bibel lesen und nach Antworten suchen, auch als Frau. Also das ist schon ein Unterschied, glaube ich, zu den anderen, zu den ganz, ganz Orthodoxen. Und das gefällt mir auch, dass es eine Erwachsenentaufe gibt. Das macht die Mennoniten eben aus, dass sie es bewusst so möchten, dass du dich als Erwachsener dazu selbst entscheidest und die Kindertaufe ablehnen.
Etwa 2 Millionen Mennoniten gibt es weltweit. Hierzulande sind es etwa 200.000, vorwiegend Russlanddeutsche. Mikas Eltern kommen 1991 nach Deutschland. Sie wächst mit 7 Geschwistern auf. Die Eltern sind nicht gläubig. Es ist die Großmutter, die sie an den Glauben heranführt. 5 Schwestern sind getauft, 3 leben heute in mennonitischen Gemeinden. Eine der älteren Schwestern nimmt Mika als Kind mit zum Sonntagsgottesdienst. Mit 13 Jahren verlässt sie die Gemeinde wieder.
Also da habe ich irgendwie den Glauben nicht mehr oder das Interesse verloren, sagen wir es mal so. Glaube wäre vielleicht, das wäre ein zu großes Wort. Ich habe einfach das Interesse an der Gemeinde verloren für mich. Es hat mich eher eingeengt in meinen Denken und Handeln und dann bin ich einfach nicht mehr hingegangen.
Mit der Werkreihe Mother Tongue schafft sie es, sich von der Enge ihres früheren Sujets zu lösen. Die Arbeit kommt verspielter daher, offener, viel zarter, weniger streng und vor allem bunter. Die Wände des Kabinetts in den Deichtorhallen sind türkis gestrichen, die Bilder leuchten farbenfroh. Die eigene Familiengeschichte bleibt zentrales Motiv ihrer Arbeit. Dieses Mal geht es um die Schwiegermutter Mai und das Baby, das mit Zweitnamen ebenfalls Mai heißt.
Der Titel war erstmal meine vietnamesische Schwiegermutter. Das war der Titel und dann unter diesem Arbeitstitel habe ich angefangen, sie erstmal zu erforschen. Dann habe ich gemerkt, dass mich eigentlich mehr interessiert, wie unser Zusammenspiel ist und auch meine Tochter und die Mutterrollen und dann auch irgendwo meine Mutter auch. Und dann kam irgendwann am Ende, es geht hier um Sprachen, diese Erkenntnis. Es geht eigentlich um Sprache und Liebe und Beziehung.
Und es geht auch wieder um eine Religion, diesmal um die buddhistische Religion in der Familie ihres Mannes um das Zwiegespräch mit Gott, das nicht an eine bestimmte Sprache gebunden ist.
Ich habe jetzt auch im Hinblick auf Mother Tongue, auf das neue Projekt, gelernt, wie man um die Verstorbenen trauert und dann eben zu Buddha betet. Und beim Machen, also es war erstmal eine merkwürdige Erfahrung für mich mit meinem Hintergrund, dass ich jetzt eine ganz andere Religion einfach imitiere oder so spiele für mich. Aber dann beim Machen habe ich dann gemerkt, was das für einen Effekt hatte, dass man einfach wirklich sich eine Minute nimmt zum Trauern und Gedenken und das Rituale schon durchaus Sinn machen. Also das habe ich wirklich, das hat mich überrascht, wie meditativ das dann war und wie das auch mit mir irgendwie also was gemacht hat und gewirkt hat, unabhängig, ob ich an Buddha glaube oder nicht.
In der Mitte des Raums steht eine Vitrine mit langen Papierrollen, auf die unzählige asiatische Schriftzeichen gemalt sind. Die Künstlerin versucht, Vietnamesisch zu lernen. Ihr Mann lernt nun Russisch. Der forschende Blick, das liebevoll in Szene gesetzte Detail. Mother Tongue ist eine Gesamtkomposition, deren tiefe Religiosität spürbar ist.
Davon können Sie sich selbst noch bis zum 30. August in den Hamburger Deichtorhallen überzeugen. Danach wird die Ausstellung Mother Tongue von Mika Sperling in Frankfurt am Main und im kommenden Jahr in Amsterdam gezeigt.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Für Eltern, deren Kinder gerne Computer spielen, wäre es bestimmt toll, wenn es lehrreiche Spiele gäbe, die auch mit Begeisterung gespielt werden. Es gibt diese Spiele, sogenannte Serious Games, in denen ethische und politische Grundfragen verpackt sind. Auch religiöse Sinnanbieter versuchen sich an diesem Genre. Der Haken bei der Sache ist aber, dass es nicht so leicht ist, diese Spiele auch so zu machen, dass die Jugendlichen dauerhaft begeistert sind, wie meine Kollegin Kirsten Dietrich recherchiert hat.
Die Beschäftigung mit ernsten Themen und unangenehmen Aufgaben leicht gemacht, weil sie in ein interessantes Spiel verpackt sind. Mit Serious Games kann man Vokabeln lernen oder in Simulationen zum Beispiel Notarzteinsätze üben. Aber es gibt Serious Games, die wollen mehr, nämlich in ethische Grenzsituationen führen. Im Spiel Papers, Please zum Beispiel müssen die Spielenden Einreisepapiere abstempeln und entscheiden, wen sie ins Land lassen und wen nicht. Das fängt einfach und fast monoton an. Aber Armut, Bestechung, persönliche Not und Terror machen den Schreibtischjob schnell zu einem Spiel der Entscheidungen auf Leben und Tod. Und das trotz äußerst simpler Grafik.
Ich habe das schon öfters auch bei Seminaren, bei Workshops Studenten gezeigt, das Spiel. Und von allen kam immer dasselbe Kommentar, das ist total komisch. Ich will nicht, dass das Spiel mir Spaß macht, aber es macht mir Spaß.
Sagt der Religionswissenschaftler Tobias Knoll, der an der Universität Heidelberg zu Religion und Moralsystemen in Computerspielen forscht.
Das kann natürlich wieder ein Anstoß sein, in die richtige Richtung zu denken, in die richtige Richtung zu gehen und sich mit so einer Problematik auch mal in unserer Welt genauer auseinanderzusetzen.
Wer möchte, findet viele solcher Spiele, vor allem auf Plattformen von unabhängigen Anbietern. Man kann als Bestatterin über den Tod nachdenken, als Transfrau die eigene Identität entdecken oder versuchen, als Soldat in einem Krieg zwischen den Fronten anständig zu bleiben. Das ist manchmal sehr unterhaltsam, manchmal auch ein bisschen stereotyp. Auf jeden Fall aber markiert es Computerspiele als ein Gebiet, auf das sich die Suche nach Orientierung abseits der traditionellen Religionen und Sinnstiftungen verlagert hat. Vielleicht also gar nicht so verwunderlich, dass die Kirchen in diesen Welten nur zaghaft mitspielen. Die entwicklungspolitische christliche Initiative Romero schickt die Spielenden auf ihrer Homepage in die Ausbeuterfabrik. So heißt das kleine Spiel, bei dem man die Teile von Sportkappen und Taschen zusammenpuzzeln und anschließend zusammennähen muss. Einmal mit der Maus rundherum fahren und wenn man zu weit abweicht, wird die Kappe nicht angenommen, der sowieso knappe Lohn noch knapper und die Energieanzeige rutscht vor Hunger immer tiefer in den roten Bereich. Zwischendrin muss die Spielerin Entscheidungen treffen, vor denen auch ein Tagelöhner steht. Schuhe für die Kinder kaufen, sparen, Gewerkschaftsmitglied werden. Infotexte stehen bereit, wenn man sich lang genug vom Spiel lösen kann. Das wahrscheinlich bekannteste Serious Game eines christlichen Anbieters in Deutschland ist Menschen auf der Flucht vom katholischen Hilfswerk Missio.
Karibu, Karibu, Sikonjima. Herzlich willkommen. Guten Tag. Ich bin Marcel und Mitarbeiter der Pfarrgemeinde. Hört mir bitte zu. Milizen haben unsere Stadt überfallen.
Kein Spiel für zu Hause, sondern eines, das für Rundum-Erlebnisse bei Veranstaltungen, von Projektwochen bis Kirchentagen sorgt. Spielstationen mit interaktiven Monitoren sind eingebaut in einen Lastwagen. Man fährt scheinbar auf ruckelnden Pritschen oder schleicht sich an der Schießerei auf dem Dorfplatz vorbei. Wolf-Gero Reichert hat Menschen auf der Flucht mit auf den Weg gebracht.
Man begibt sich in eine Situation von Flucht hinein und bekommt dann Entscheidungen vorgesetzt, die man eigentlich nicht treffen mag. Was nehme ich mit, wenn ich nur 30 Sekunden Zeit habe?
Los, ihr zwei, geht da vorne an die Seite und sortiert euer Gepäck noch einmal neu.
Wasser. Gut gewählt, doch dein Pass wäre wichtiger gewesen. Okay. Ich habe auch eine Zahnbürste eingepackt. Dann habe ich noch was zu trinken eingepackt und was zu essen.
Gute Wahl für den Wochenendtrip, aber nicht für die Flucht. Besser wäre gewesen.
Mein Pass, meine Zeugnisse und noch irgendwas.
Also das Allerwichtigste, wenn man ein Computerspiel für die junge Zielgruppe erstellt, ist, dass man das Ganze so gestaltet, dass es eben Impact erzeugt. Das heißt, die Leute müssen angezogen werden von dem Spiel.
Oh Gott, die Schüsse werden lauter.
Ralf Stock ist Geschäftsführer von Serious Games Solutions in Tübingen. Seine Firma hat Menschen auf der Flucht im Auftrag der katholischen Kirche entwickelt.
Es knallt, es rumst. Das erzeugt auch so eine klaustrophobische Atmosphäre erstmal. Und genau das ist es, was ich erstmal als Grundsetting erreichen muss, um überhaupt dem Jugendlichen zu zeigen, hey, hier kommt jetzt nicht irgend so ein Lernprogramm, sondern hier bekommst du jetzt wirklich diese Immersion, also diese Möglichkeit, dich in die Rolle eben dieses Jugendlichen aus Afrika reinzuversetzen. Und das merken die Leute dann.
Zwei Spielerinnen fassen ihre Erfahrungen so zusammen.
Also es war ziemlich aufregend, da so zu sehen, wie das da so abläuft, dass da so halt so auf Leute geschossen wurde und so. Das fand ich schon ziemlich heftig. Das ist schon irgendwie so ein Erlebnis.
Vorher wusste man halt gar nicht, was da so los ist. Und jetzt weiß man erstmal, was da alles ist und dass die Leute da so gefährdet sind.
Die Schüler werden zunächst mal emotional in das Thema hereingezogen und damit werden sie dann auch aufnahmebereit für Informationen.
Sagt Ralf Stock, der als einer der ersten in Deutschland Serious Games professionell entwickelt hat. Das ist zumindest die Theorie. In der Praxis gibt es Hindernisse. Die meisten kirchlichen Games können nur bei Veranstaltungen gespielt werden. Eher selten gibt es Spiele für zu Hause. Einige davon wurden schon wieder eingestellt. Zu aufwendig ist der Betrieb, zu gering die Nutzung.
Ich glaube, dass diese Spiele einfach immer das Problem haben, dass sie nicht gespielt werden oder selten gespielt werden,
sagt Christian Gürtler beim Online-Interview in sein Headset, das ihn gleich als Gamer ausweist. Er forscht an der Universität Erlangen über religiöse Phänomene in Computerspielen.
Das ist immer das große Problem, wenn eine Autorität, eine alte Autorität vor allem, wie die Kirche zum Beispiel, ein Spiel vorgibt, dass es immer dieser Charakter des Moralischen, des vielleicht sogar in irgendeiner Weise missionierenden, moralischen oder eben Bildungscharakter mitschwingt und das immer abschreckt, gerade bei Jugendlichen.
Tatsächlich gehen an kaum einem Punkt die Urteile über Serious Games so auseinander wie bei der Frage nach der Motivation. Ist es wirklich so, dass die Spiele Motivation erzeugen, wo vorher nur unter Druck gehandelt wurde? Oder lässt diese Motivation nach der ersten Begeisterung umso schneller nach, weil man die Absicht erkennt und verstimmt ist? Christian Gürtlers Empfehlung an Bildungseinrichtungen und Kirchen ist deshalb, statt eigene Serious Games zu entwickeln, sollten sie lieber herkömmliche Computerspiele genauer wahrnehmen. Denn auch in denen müssten die Spielenden ständig ethische Entscheidungen treffen, auch wenn das vielleicht nicht auf dem Etikett steht. Ein Beispiel: das Spiel Bioshock. Eigentlich einer der als Ballerspiele verschrienen Ego-Shooter, in dem man mit Waffe in der Hand eine postapokalyptische Unterwasserwelt erkundet. Dort kann man sich freundlich gegenüber Schwächeren verhalten oder nur für den Moment so viele Vorteile wie möglich erzielen.
In dieser Welt trifft man auf kleine Mädchen, die sogenannten Little Sisters. Und man hat dann, wenn man eine dieser Mädchen findet, die Möglichkeit, sie auszubeuten, um einen gewissen Gegenstand zu bekommen, der heißt Adam, der bringt einen im Spielfluss schneller voran. Das würde aber das Mädchen töten. Oder man rettet das Mädchen und bekommt weniger Adam, also weniger Belohnung.
Schaue ich auf meinen Nutzen oder auch auf den Nutzen anderer? Diese Entscheidung lässt sich im Spiel in einem geschützten Raum ohne Konsequenzen treffen. Für das Spiel aber ist sie wichtig.
Und das beeinflusst dann das Ende des Spiels. Dass man dann quasi entweder als großer Held, würde ich jetzt mal sagen, beziehungsweise eben man erfährt ein Ende mit mehr könnte man vielleicht Liebe sagen oder ein einfach schöneres, adäquateres, mehr moralisches Ende. Und diese Entscheidung trifft man und mit der muss man dann als Spieler, Spielerin leben.
Auch der Religionswissenschaftler Tobias Knoll legt den Blick weg von der direkten ethischen Nutzanwendung hin auf Spiele, die einen beim Gefühl packen.
Das, was jetzt auch mittlerweile viele Leute eher sowas wie Emotional Games nennen. Also die können auch Spaß machen, aber sie behandeln halt ein Thema, das ein bisschen tiefer geht.
That Dragon Cancer ist so ein Spiel. Man vollzieht im Spiel den Kampf einer Familie gegen die Krebserkrankung des jüngsten Sohnes nach, den das Kind nach 4 Jahren verliert. Die Entwickler des Spieles haben ihre eigene Familiengeschichte verspielt.
That Dragon Cancer ist ein zutiefst religiöses Spiel. Also es ist teilweise schon fast unangenehm, wie stark da die religiösen Gefühle der Protagonisten, also in dem Fall der beiden Entwickler, die das auch erlebt haben und die das in diesem Spiel verarbeitet haben, wie sehr die das mit sich selbst und mit dem Spieler diskutieren, was sie jetzt glauben, ob jetzt Gott noch ihr Kind retten wird. Einfach dieses Gefühl, auch diese Hoffnung und gleichzeitig Machtlosigkeit, die man da fühlt.
Und dann schult das Serious Game vielleicht nicht unbedingt schnell und einfach Mitstreiter für die gute Sache. Aber es eröffnet die Chance, den Spielenden neue, tiefgehende Eindrücke zu verschaffen und vielleicht sogar noch menschliche Grundtugenden wie Empathie zu stärken.
Ich glaube, Spiele können da besonders wertvoll dann werden, wenn man wirklich Grenzen überschreitet in einem Spiel. Also wenn man wirklich was erlebt in einem Spiel, das man so im Alltag gar nicht erleben könnte.
Meint der Religionswissenschaftler Tobias Knoll, obwohl man wohl sagen muss, dass man in den meisten Computerspielen Dinge erlebt, die fernab der Realität sind. Ich kann mich noch gut an mein erstes Ethnologie-Seminar erinnern. Es ging darum, Kultur und Gesellschaft holistisch, also ganzheitlich zu betrachten. Ein Ansatz, der an der berühmten Universität Yale im US-Bundesstaat Connecticut am Institute of Sacred Music selbstverständlich ist. Dort beschäftigen sich zukünftige Theologen und Kirchenmusiker gemeinsam mit dem Verhältnis von Religion und Musik, wie Klaus-Martin Höfer für uns beobachtet hat.
Die alte Orgel ist eines der Schmuckstücke im Institute of Sacred Music, dem Institut für geistliche Musik an der Universität Yale im US-Bundesstaat Connecticut.
Wir stellen die Tastatur der Orgel neu ein, damit ihr Anschlag wieder stimmt. Das sollte jetzt passen. Manchmal muss man das machen, je nachdem, wie sich das Wetter ändert.
Dies ist nicht die einzige Orgel, die Studierenden und Lehrkräften zum Üben und für Aufführungen zur Verfügung steht, erklärt Melanie Ross. Sie ist Professorin für Liturgie. Zum Beispiel ist da noch die Orgel in der Marquand-Kapelle.
Wir sind hier in einem großen Raum mit einer kuppelförmigen Decke und vielleicht übt dort oben jemand an der Orgel. Ist jemand dort oben? Möchtest du ein wenig für uns spielen?
Wer am Institute of Sacred Music, kurz ISM, studiert, ist entweder als Musikstudent oder als Theologiestudent an der Universität Yale eingeschrieben. Professor Markus Rattay kam vor 16 Jahren von der Universität Mainz nach Yale.
Das Besondere am ISM ist, dass wir hier ein Institut haben, das sich dem interdisziplinären Dialog zwischen Theologie, Religionswissenschaft, Musikgeschichte, musikalischer Praxis verschrieben hat und dass all das im Rahmen einer der führenden Forschungsuniversitäten in den USA passiert.
Ein Schwerpunkt ist die Ausbildung von Kirchenmusikern. Ihren Arbeitsplatz finden sie später, meist in einer der vielen protestantischen oder katholischen Kirchengemeinden. Da es in den USA keine Kirchensteuer gibt, sondern sich die Gemeinden aus Spenden finanzieren, gibt es große Unterschiede in der finanziellen Ausstattung. Viele Gemeinden sind sehr arm und können sich professionelle Musiker nicht leisten.
Und dann gibt es aber sehr große, reiche Gemeinden, bei denen es dann sehr gut bezahlte Kirchenmusiker gibt, dass es auch eine ganze Reihe von bezahlten Chören gibt, wo Gemeinden dann entweder den gesamten Chor bezahlen für den sonntäglichen Einsatz oder wo sogenannte Section Leaders, also jeweils 1 oder 2 Sänger in jeder Stimme, bezahlt werden. Das ist eine Sache, die ich aus Deutschland so nicht kannte.
Die praktische Ausbildung von Kirchenmusikern ist ein wesentliches Merkmal des Institutes, das 1973 zunächst zu diesem Zweck gegründet wurde, mit dem Geld der Irwin Sweeney Miller Foundation, einer privaten Familienstiftung. Mittlerweile besteht das Institut aus 100 Mitarbeitern, Professoren und Studierenden. Thematisiert wird weit mehr als traditionell westliche Kirchenmusik, wie Markus Gattai erläutert.
Im akademischen Bereich, also sowohl in den Kursen zu Musik und Theologie und Musik und Religion, aber dann auch im Bereich Religion und bildende Kunst, Religion und Literatur, da haben wir ein deutlich weiteres Verständnis von, was geistlich anbetrifft. Und gerade in den letzten Jahren, ich würde sagen in den letzten 10 Jahren, haben wir vermehrt auch jüdische Forscher hier, die als Gäste forschen und lehren. Wir haben in den letzten Jahren ein verbreitetes Interesse an Musik und Religion im Islam, Musik und Religion im Buddhismus, Hinduismus. Wir verstehen Sacred Music in einem sehr, sehr weiten Spektrum.
Eigentlich müsse es nicht Institut für geistliche Musik, sondern Institut für geistliche Kunst heißen, meint eine Studentin. Denn es geht nicht nur um Musik, auch andere Kunstformen und ihr Bezug zu religiösen Traditionen sind Thema. Und dies nicht nur in akademischen Lehrveranstaltungen. Sie werden auch bei praktischen Übungen und bei Auftritten mit einbezogen. Christian zum Beispiel schreibt Gedichte. Am Institut hat er einen Jazzmusiker kennengelernt, mit dem er nun gemeinsam auftritt. Seine Kommilitonin Hannah erzählt,
meine Partnerin Adrienne ist eine Sängerin an der Musikschule und wir arbeiten an einem Projekt über jüdischen A-Cappella-Gesang im amerikanischen Kontext. Wie dieses Genre entstand, wie es sich in die Geschichte jüdischer Musik einfügt, welche Kontinuitäten es dabei gab. Dies sagt auch etwas aus über zeitgenössische jüdische Identität in Amerika und warum diese Musik bei so vielen so gut ankommt.
Martin Jean ist Professor für Orgel und Leiter des Instituts. Er sieht die Zukunft der Einrichtung in einer noch breiteren Aufstellung. So sei gerade eine Professur für Musikethnologie ausgeschrieben worden.
Die Erforschung von Musik im kulturellen Zusammenhang ist weltweit ein wachsendes Feld. Und ich muss wahrscheinlich nicht das Offensichtliche betonen, aber es gibt eine Menge Musik in der Welt, die in einem religiösen Kontext entstanden ist. Und es gibt zahlreiche andere Fachrichtungen, die uns interessieren. Islamische Kunstgeschichte, Studien zu Ureinwohnern, Religionsanthropologie. Solche Fachrichtungen werden zunehmend in den akademischen Kanon der Yale-Universität einbezogen.
Bereits jetzt, da ist Dekan Martin Jean überzeugt, sei das Institute of Sacred Music mit der Kombination seiner Fachgebiete und seinem Angebot einzigartig. Was er noch zusätzlich plant, in den Schulen der Umgebung sei der Kunst- und Musikunterricht in den vergangenen Jahren oft ersatzlos gestrichen worden. Professoren und Studierende könnten an Nachmittagen einspringen und dafür an diesen Tagen leerstehende Kirchen nutzen, zum Beispiel um Orgelmusik zu vermitteln.
Das war Klaus-Martin Höfer über ein einzigartiges Konzept an der Universität Yale, in dem Religion und Musik zusammen betrachtet werden. Und das war auch unsere Sendung Religionen. Mein Name ist Thorsten Japs. Ich sage Tschüss und wünsche Ihnen noch einen schönen und entspannten Tag.